Alison Jacobs. Staffel 1. Die Kunst der Manifestation.
Hallo Alice.
Hallo Jacobs.
Kapitel 15 im Netz der Spinnen.
Wow.
Ja, du liebst wahrscheinlich Spinnen genauso wie ich.
Ja, so gar nicht.
Ja, ich bin ja gespannt, worüber wir uns jetzt unterhalten werden, über die Spinnen im Leben. Wie du letztes Mal schon gesagt hast, die ihre Netze spinnen und Fäden ziehen und okay, aber bevor wir uns darüber unterhalten, lese ich dir mal vor, was die Protagonistin so erlebt. Also sie steht natürlich wieder vor einer Tür mal wieder mit Alice und ist jetzt nun im Begriff, dort reinzugehen. Aufgeregt griff ich nach dem Türknauf und wollte ihn gerade herumdrehen, als ich ein klebriges Gefühl in meinen Handflächen bemerkte. »Igitt, was ist denn das?« schrie ich und wischte hektisch meine Hand an der Hose ab. Vergebens. Es waren feinste Fäden, wie Kleister klebten sie an meinen Händen. Ich starrte sie an und ein furchtbarer Verdacht stieg in mir auf. Waren das etwa Spinnenweben? Uah. Es waren Spinnenweben, oder?
Ja, yeah, ganz viele.
Okay, ich lese mal weiter. Sie geht also nun in diesen Raum rein. Ich kniff meine Augen fest zu und beschloss, sie auf keinen Fall zu öffnen. Was ich nicht sah, das gab es auch nicht. Mit diesem Gedanken fühlte ich mich sicherer. Was ich nicht sah, das gab es auch nicht. Ist das so? Kann man das so? Ist das so ein Kindheitstrick von dir, oder?
Du, das ist ein allgemeiner Kindheitstrick. Das machen so kleine Kinder, die halten einfach die Augen zu und sagen, du siehst mich nicht. Und die denken wirklich, man sieht die nicht.
Und das funktioniert?
Ja, in deren Augen schon. Und wir verschließen doch so häufig die Augen vor etwas. Wie oft tun wir so, als wären wir blind und sehen das nicht? Weil wir einfach nicht hingucken wollen.
Jetzt wird es philosophisch. Also was ich nicht sehe, das gibt es auch nicht. Also wenn ich diese Spinnen oder dieses ganze Unheil, was damit verbunden ist, wenn ich da einfach nicht hingucke, dann gibt es das auch nicht.
Richtig.
Also ich ignoriere das weg.
Genau, man kann das wunderbar wegignorieren, denn die Dinge existieren nur, wenn du sie siehst.
Also ist das das, was die Kinder machen, einfach nur von den Eltern abgeguckt, gelernt oder?
Nee, das glaube ich nicht. Das ist, glaube ich, tatsächlich so ein Kindheitsentdecken. Also von sich selbst schließt die Augen und dann sehe ich einfach mal nichts mehr. Dann kann mich auch keiner finden, dann bin ich im sichersten Versteck oder wie auch immer.
Ja, das Blöde ist natürlich, dass wir nicht nur die Augen als Sinn haben, sondern auch die Nase. Also man kann plötzlich irgendwas Muffiges riechen, was da ist. Oder wir haben die Haut, wo wir spüren können. Also wir spüren auch einen faulig riechenden Atem im Nacken. Und genauso geht es gerade der Protagonistin, die zwar ihre Augen zu hat. Was ich nicht sehe, ist nicht da. Aber sie riecht es und sie spürt es im Nacken. Einen kalten, muffigen Hauch.
Gruselig.
Und sie hat eine neue Taktik. »Zeig dich!« brüllte ich und öffnete die Augen. Ich hörte ein Kichern und dann kam das Tier tatsächlich hinter meinem Rücken hervor, damit ich es betrachten konnte. Vor Entsetzen erstarrte ich. Es war eine große, schwarze, behaarte Spinne mit einem riesigen Kopf. Der war in etwa so groß wie meiner und mir gefror fast das Blut in den Adern. Es war ein Menschenkopf. Ich schrie aus Leibeskräften. Ah! Dann erkannte ich in dem Gesicht meine ehemalige Kollegin. Bitte? Was ist das denn für eine skurrile Geschichte? Also als ich das gelesen habe, hat mich das so ein bisschen in Harry Potter mit diesem Irrwicht. So, man hat totale Angst und man muss sich jetzt nur irgendwie was vorstellen, was das skurril macht und dann
ja, was war
ist der Schrecken vorbei.
Ja, aber der Schrecken war ja bedingt vorbei, ne?
Ja, Es war die Kollegin Brigitte.
Ja.
Ich lese mal weiter. Meine Kollegin Brigitte war ein Energieräuber der besonderen Art. Ständig spann sie Intrigen und Lügen, stiftete Unfrieden und Ärger. Ihr IQ war nicht besonders hoch und das machte sie tatsächlich gefährlich. Ihre Lieblingsbeschäftigung war es, mit dem Finger auf andere zu zeigen, die angeblich nicht fähig waren, ihren Job zu machen und damit von ihrer eigenen Unfähigkeit abzulenken. Solche Menschen waren der Albtraum eines jeden Unternehmens. Denn sie zerstörten in Geschwindigkeit ein hochproduktives Arbeitsklima. Brigitte war eine Meisterin der Manipulation mit einer stark narzisstischen Störung. Ja, solche Brigittes gibt's wahrscheinlich sehr oft, ne? Also mir fallen auch sofort 2, 3 Brigittes oder auch Männer gibt's natürlich, die so diese Art haben. Ne?
Also ich denke, einmal im Leben triffst du diesen Menschen.
Ja, gucken wir mal weiter, was weiter passiert. Alice, was soll der Mist hier? Rief ich in den Raum und im selben Moment nahm die von mir gerufene vor mir Gestalt an. Aufgeregt wichen die Spinnen zur Seite. Du bist hier, um sie von ihrer Schuld freizusprechen, sagte Alice. Diese arroganten und fiesen Menschen sollte ich freisprechen? Spinnst du? Brüllte ich. Sie haben so viel Unheil angerichtet. Sie haben Menschen mit ihrem Vorgehen krank gemacht. Sie haben nie der Gemeinschaft gedient. Niemals werde ich sie freisprechen, brüllte ich. Ja, da haben wir uns schon oft drüber unterhalten, über das Freisprechen, von Schuld freisprechen. Mhm. Kannst du aus heutiger Mal Sicht sagen, wie die Alice das hier meinte, also von Schuld freisprechen.
Ja, solange wir anderen die Schuld für Umstände geben, hängen wir quasi an diesen Ereignissen dran. Das heißt, wir geben dem auch eine gewisse Macht. Also du gibst Energie ab an etwas, was eigentlich zum einen ja vielleicht schon vorbei ist oder wenn es noch aktiv ist, du näherst ja im Grunde diese Situation und was dann passiert, du vergiftest dich im Grunde selbst von innen, also das alles, was dich damit beschäftigt, macht dich im Innern kaputt, das würde nie einem außen kaputt machen. Also deine Gedanken, die zerstörerisch sind, dem anderen gegenüber, zerstören im Grunde dich, weil das am Ende richtest du das wieder gegen dich und dieses von Schuld freisprechen, das, also Schuld ist an sich ein sehr, sehr großes Thema und die Frage ist eigentlich, gibt es Schuld in der Form eigentlich? Also existiert die Schuld? Ich spreche jetzt nicht von Vergewaltigern oder Mördern oder irgendwas, ja. Ich meine so grundsätzlich die Schuld an sich, also wenn wir in den Ursprung gehen, Adam und Eva, war es, glaube ich, Eva, die Adam verführt hat, in den Apfel zu beißen und dann wurden sie aus dem Paradies verbannt. Also ist Eva schuld, dass sie den Apfel gegessen haben und dann aus dem Paradies verbannt wurden. Wenn man da mal so reingeht, das ist egal, um was es im Leben geht, es ist immer eine Frage der Schuld. Also in jeder Beziehung, in jedem Umstand, es geht immer, wer hat Schuld und wer nicht. Passiert ein Fehler, wer hat Schuld? Klappt etwas in der Beziehung nicht, dann ist natürlich der andere immer schuld, dass das irgendwie nicht funktioniert. Oder eine Gruppe hat ein Thema, schöne Erben. Ne, dann hast du so eine Erbengemeinschaft. Wer hat denn letztendlich Schuld? Also es ist immer ein Thema in unserer Gesellschaft. Ich habe das Gefühl, wir können eigentlich ohne die Schuld, da hätten wir gar keine Existenzberechtigung.
Ja, also das kenne ich auch. Also ich erinnere mich an eine Szene, wo ich in so einer Bürogemeinschaft war als Freier und die anderen waren dort angestellt. Und es gab dann, meistens waren das ITler, also eine sehr männerdominierte Runde, aber es gab eben eine Frau, die so das HR gemacht hat, aber auch die so ein bisschen Controlling gemacht hat und dort. Und die kam dann immer ins Büro, wenn irgendwas schiefgegangen ist, hat die Tür aufgerissen und hat gesagt, so nach dem Motto, wer war das? Also das und das passiert, wer war das? Mhm. Und alle Männer, also es waren irgendwie 6 Männer in diesem Raum, sind alle erstarrt. Alle haben sich gegenseitig angeguckt, alle hatten irgendwie Angst. Jeder war irgendwie kurz in dem Moment, bin ich jetzt gemeint? War dann aber gleichzeitig wahnsinnig froh, wenn er nicht gemeint war, wenn jemand anderes dann irgendwie das abbekommen hat. Und das war total irre, also wie dann auch plötzlich eine halbe Stunde mindestens das ganze Büro arbeitsunfähig war.
Ja,
durch so eine Äußerung.
Absolut.
Ne?
Und wo kommt's her? Auch aus der Kindheit. Wann hast du Ärger bekommen? Du zuckst sofort zusammen. Oh Gott, habe ich was falsch gemacht? Habe ich was nicht richtig gemacht? Bin ich jetzt nicht mehr liebenswert? War das nicht korrekt? Also da laufen Muster über Muster ab. Wahnsinn.
Ja, total. Ich habe das nie verstanden, warum sowas so für gewisse Menschen so wichtig ist, zu sagen, wer war das jetzt? Mhm. Weil das ist ja schon passiert. Mhm. Anstatt zu sagen,
wie lösen wir es?
Wie können wir es jetzt gemeinschaftlich lösen? Also muss ja gar nicht gemeinschaftlich sein. Vielleicht ja auch nur die Personen, die betroffen sind, direkt ansprechen. Also oder auch so eine Kultur, wo dann einer sagt, ja, ich war das. Wie können wir das jetzt lösen? Also es ist ja normal, dass man Fehler macht. Also mein Gott, wie viele Fehler habe ich schon in meinem Leben gemacht? Aus verschiedenen Gründen, weil ich es nicht besser wusste. Aus Unachtsamkeit, aus Versehen, wie auch immer. Also
das ist auch immer meine Kultur gewesen, wenn ich Teams geführt habe, dann stellt sich mir nicht die Schuldfrage. Das ganze Team hängt dann dran und dann brauchen wir Lösungen. Weißt du, mich interessiert in der Regel gar nicht, wer hat das jetzt verursacht oder so, sondern es ist passiert, wir können es nicht mehr ändern, aber wir müssen jetzt sofort irgendwie akut reagieren, dass wir da eine Lösung generieren und damit fährt man immer am besten.
Also in dem Buch, in dem Kapitel hier geht es auch so ein bisschen darum mit den Spinnen, dass die Alice in dem Buch der Protagonistin sagt, okay, da gibt's jetzt quasi so eine Spinne, so eine Brigitte, die war narzisstisch, die hat dir wehgetan, die hat dich verletzt, die hat dich gegängelt, wie auch immer, aber dennoch hat in dieser Gängelung im Nachhinein betrachtet auch etwas Gutes stattgefunden, also eine positive Veränderung für dich. Und sie sagt quasi, konzentrier dich mal darauf, wie haben dir diese Menschen, die dir Schlechtes getan haben, vielleicht dabei geholfen, wieder auf den richtigen Weg zu kommen.
Absolut.
Und das ist so ein bisschen, so verstehe ich das, spreche sie frei von Schuld. Nicht, dass man ihnen so vergeben soll in dem,
was sie getan haben.
Was sie getan haben.
Genau.
Aber trotzdem zu sagen, okay.
Das hat sich dann dadurch in meinem Leben verbessert.
Genau.
Na, also, wozu hat das gedient, dass ich das erlitten habe sozusagen? Also, was mir widerfahren ist. Also, was hat sich danach im Leben dann rückwirkend wieder positiv verändert? Im ersten Moment siehst du das nicht. Wenn aber eine gewisse Zeit vergangen ist und du bist deinen Weg weitergegangen und du betrachtest es nochmal, dann denkst du, Wahnsinn, hier wäre ich niemals lang gegangen, wenn das nicht passiert wäre. Hm. Ich hätte den oder die niemals getroffen, wenn ich mich dann nicht weiterentwickelt hätte. Oder was auch immer. Also das ist verrückt. Also und wenn man das schafft, dem Ganzen so demütig dann nochmal zu bringen und Danke zu sagen, ey, nicht für das, was er getan hat, aber danke für die eigene Entwicklung und sonst wäre ich nie gegangen, zum Beispiel.
Ich habe mal einen sehr spannenden Impuls in einem Vortrag gehört, da ging es so um die Jesusgeschichte und auch um Judas, also Judas ja als derjenige, der so als der Schuldige, derjenige war, der Jesus verraten hat. Und man betrachtet immer so Jesus, der quasi durch sein Opferbringen diesen ganzen Glauben und so überhaupt erst möglich gemacht hat, quasi so als Märtyrerfigur auch. Aber auf der anderen Seite aber auch so jemand wie Judas, der total wichtig ist in dieser Rolle, damit diese Geschichte überhaupt so entstehen kann. Und da ging es so irgendwie darum, auch zu sagen, okay, dass man diesem Judas auch irgendwie dankbar sein muss, dass er diese Rolle übernommen hat, quasi von der ganzen Menschheit als der Verräter schlechthin gesehen zu werden. Absolut. Also was hat der auch auf sich genommen, in der Geschichte der Menschheit so dazustehen? Und daran denke ich ganz oft, wenn jemand so rumjammert oder böse ist oder irgendwie, wo ich irgendwie sage so, okay, man muss dir jetzt dankbar sein, dass du jetzt diese Rolle übernimmst, der Blöde zu sein. Also ja. Den jetzt alle doof finden, weil er irgendwie rumjammert oder weil er irgendwie, ja, so das, das ist irgendwie so eine Geschichte, die ich in diesem Bezug immer mir zu Hilfe nehme.
Ja, da stellen sich manche schon irgendwie bereit, damit sich andere weiterentwickeln können. So genau. Ist es.
Genau. Und genau darum geht es, dass sie halt jetzt aufschreiben soll, was für positive Entwicklungen es vielleicht gab durch diese Menschen. Ich lese mal weiter. Je mehr mir einfiel, desto ruhiger wurde es um mich herum. Ich öffnete die Augen und sah, wie die Spinnen langsam zurückwichen. Ich schloss wieder meine Augen und fragte mich, ob ich ohne meine Widersacher heute da wäre, wo ich heute war. Diese Frage kannst du, glaube ich, eindeutig beantworten, oder?
Ja, absolut. Also im Nachgang feiere ich das. Ich feiere das wirklich. Also das sind die größten Entwicklungsschritte, die man häufig geht.
Ja, das kann ich auch bestätigen. Also es gab wirklich so ein paar Menschen in meinem Leben, wo ich sagte, dem möchte ich jetzt nicht wieder begegnen.
Nee, du bist auch wütend und natürlich. So, man hängt da irgendwie auch, ne, so, da kommen ja auch Emotionen hoch. Aber wenn man das so aus der Metaperspektive betrachten kann, dann muss ich sagen, boah, ja.
Ja, also Halleluja. Gerade diesen Menschen bin ich dankbar, weil sie mich mehr oder weniger gezwungen haben, aus einem System auszusteigen, um ein neues zu geben, was dann in den meisten Fällen, wenn nicht sogar in allen Fällen, ein besseres System war für mich, also eine Weiterentwicklung war.
Immer eine Weiterentwicklung, sehe ich ganz genauso, so ging es mir bisher auch.
Na. Ich lese mal weiter. Ich wusste plötzlich, dass Veränderungen regelmäßig auf meinem Lebensplan standen. Sie ängstigten mich nicht mehr. Sie lähmten mich auch nicht mehr. Auch wenn sie mit schmerzhaften Verlusten einherging oder ich Liebgewonnenes hinter mir lassen musste, ich wusste, wie notwendig diese Auflösung alter Strukturen für Transformation war und dass das bange Festhalten an Bewährtem keinen Sinn hatte. Genau das haben wir eigentlich gerade beschrieben. Also das Festhalten an einem bestehenden System lässt einen ja nicht weiter wachsen.
Überhaupt nicht, lohnt sich nicht und wir hängen interessanterweise den Dingen so stark nach und interessanterweise denken wir, dass es uns da so gut gegangen ist, denn so manchmal, wenn manche das so rückwirkend betrachten, dann, oh, und so, warum habe ich das gemacht und es war doch so viel besser. Wenn man die aber wieder in die Situation reingebeamt hätte, hätten die ganz schnell gemerkt, dass das eben doch nicht so gut war.
Und deswegen ist es so wichtig, wenn wir mal wieder über die Beziehungen sprechen, die wir im letzten Kapitel hatten. Da ging es ja darum, dass man irgendwann einen festgefahrenen Weg hat, wenn man Beziehungen hat und die eben nicht bewusst pflegt mit Lebendigkeit oder mit Aufmerksamkeit, mit Überraschungen. Also eine ständige Veränderung ist total wichtig in einem System. Also nichts Langweiligeres als ein System, was eingefahren ist, was fest ist. Also es ist sehr wichtig, in allen Bereichen Systeme ständig zu verändern. Oder wie siehst du das als systemischer Coach?
Sehe ich auf jeden Fall so. Und diese Reibung, die gehört dazu, um sich zu entwickeln. Sonst, wenn immer alles Friede, Freude, Eierkuchen wäre, dann hätten wir gar keinen Drang, etwas zu verbessern oder dass wir was Neues anstreben. Und deswegen ist das auch wichtig.
Aber gibt es denn nicht auch Beziehungen, die nur in dem Frieden, in dem Wohlwollen, ohne Streit funktionieren können? Gibt's
aber entwickeln dann, die sich dann?
Ja, das frage ich mich gerade, vielleicht in anderen Bereichen, ne? Also vielleicht haben die in anderen Bereichen ganz viel Transformation, dass sie dann froh sind, dass sie dann in einem stabilen System sind, wo sie dann einfach so ohne diese Reibereien sind. Ne? Also wenn ich mir vorstelle, dass ich in einem Arbeitsjob bin, wo es viele Reibungen gibt und ich dann auch noch zu Hause viele Reibungen, irgendwo brauche ich ja auch diesen Ruhepol, der ist ja auch wichtig.
Der Ruhepol ist selbstverständlich wichtig.
Also die Stabilität des Systems.
Ja, aber ich denke, dass du, also dass jede, es ist ja immer eine Frage, was willst du? Was willst du denn für eine Beziehung führen? Möchtest du eine, die, also wenn das immer alles, also ich sag jetzt, also ich kann, also ich weiß nicht, aber wenn mir Menschen sagen, dass die immer nur in Love sind, dann stimmt das in der Regel nicht. Das stimmt in der Regel nicht, weil dann würdest du so viel, also dann würdest du auch so viel ausblenden, das kann ich mir nicht vorstellen.
Also wenn ich mal bedenke, dass alles immer irgendwie in einer Dualität ist und einer Polarität ist, gehört zu einer unglaublichen Harmonie auch immer eine Disharmonie in einem
Rhythmus.
Also wenn
ein Punkt kommt, dann gerät das System immer in irgendeine Schieflage. Also ich glaube, wenn, also die müssten dann innerlich sehr erfüllt sein. Jeder Lebensbereich müsste wahnsinnig ausgeglichen sein, dass du da gar nicht in eine Schieflage kommen kannst, um das auch noch irgendwie aufrecht zu erhalten. Also ich denke, dass wir alle danach streben, in allen Lebensbereichen so glücklich zu sein. Und natürlich sollte man eine erfüllte Beziehung führen. Ich weiß nicht, wenn man sich gar nicht, vielleicht wenn man, also Streit sollte man auch gelernt haben, ne? Wenn man nie gelernt hat, wirklich zu streiten, sondern so harmoniesüchtig ist, dann ist auch was schief gelaufen.
Also ich kann ja für mich selber nur sagen, dass ich ein sehr harmoniesüchtiger Mensch bin. Also jetzt alleine schon als vage Mensch ist man ja immer danach bestrebt, in der Harmonie zu sein. Aber das kann ich auch wirklich für mich sagen, dass ich ein sehr harmoniesüchtiger Mensch bin und das nie wirklich gelernt habe, zu streiten. Ich sogar auch jedem Streit gerne aus dem Weg gegangen bin. Aber ich glaube, so rückwirkend betrachtet, also meinen Beziehungen, die ich früher hatte, war es mir immer sehr wichtig, dass man sich nicht streitet und dass man Harmonie lebt. Aber ich glaube, es hat bei mir auch ganz viel mit einer gewissen Unreife zu tun gehabt. Und ich glaube, ich habe erst durch viele Fortbildungen und Weiterbildungen gelernt, reflektiert zu streiten. Mhm. Und ich kann nur sagen, dass ich das gerne mit dir mache.
Ja, am Anfang nicht so, ne? Ja, ich bin ja jetzt, also ich bin ja vom Aszendent Waage und mag natürlich auch die Balance. Ne? Mein Sternzeichen ist Widder und da bin ich auch mal schnell temperamentvoll. Also wenn man dem Ganzen Glauben schenken kann. In meinem Fall ist es tatsächlich so, dass ich schon ein feuriger Mensch, sage ich jetzt mal, bin. Das heißt, ich reagiere auch stark auf Reize. Ne? Also wenn etwas ungerecht läuft, hängt aber natürlich auch mit angelegten Mustern in mir ab, dass du gewisse Punkte bei mir drückst und dann geht mein Energielevel, sage ich jetzt mal, ganz nach oben und bei anderen Sachen habe ich halt die Ruhe weg, die Ruhe weg, die Ruhe weg und bin ganz entspannt, wo andere vielleicht irgendwie schon wütend gewesen wären oder das nicht mehr ausgehalten hätten oder aber also es gibt Punkte, da ist meine Reizschwelle schon sehr, sehr gering und das fängt an, wenn man mich angreift.
Naja, das haben wir ja schon gelesen hier im Buch mit Caracas und der alten Dame, was wir die Liebe sagen. Also die gibt's beide in dir.
Absolut, weil also ich bin von Haus aus ein friedlicher Mensch, aber wenn man mir dumm kommt, dann werde ich zum Tier und da kann ich nichts gegen machen. Das kommt.
So ist das.
Also ich kann natürlich was machen, aber die Frage ist, will man das immer so oder kann man, ne, das ist ja auch so beherrschst du denn so diese Kunst der Emotionen?
Na gut, das ist natürlich immer ein Spiel mit dem Feuer natürlich auch, gerade wenn es um das Thema Wut geht. Also Wut auf der einen Seite total wichtig, um ins Handeln zu kommen, um Grenzen zu setzen etc. Aber auf der anderen Seite das so im Zaum zu halten, dass man nicht alles um sich rum kaputt schlägt.
Ja, das sollte man natürlich nicht. Und also wenn man auch jemanden kennt, dann weiß man, okay, das ist jetzt gar nicht gegen mich gerichtet, die lässt jetzt da Dampf ab oder der lässt jetzt Dampf ab. Und dann geht man da mit ein bisschen Humor nochmal ran und dann ist es alles auch nicht mehr so wild, wenn diese Explosionswolke da erstmal verflogen ist. Deswegen tut es auch gut, wenn man nicht gleich vielleicht reagiert, sondern erstmal die Räume vielleicht wechselt oder so und dann nach 2 Stunden sich nochmal hinsetzt.
Ja. Nicht so einfach, wenn man so ein Ego hat, ne? Also das Ego, habe ich ja letztes Mal wieder, hat jemand was gepostet unter meinem Post und mein Ego sofort angesprungen, war total beleidigt gleich, sofort wütend geworden, bis ich dann überhaupt erstmal das richtig gelesen habe nochmal und dann darauf geantwortet habe und festgestellt, der meint es ganz anders.
Ja.
Aber das Ego ist erstmal sofort beleidigt. Und wenn man nicht hellwach ist, dann ist man in diesem
bist du gleich in der Falle drin.
Dann ist man sofort drin.
Du bist du sofort in der Falle drin.
Guckt nicht mehr richtig hin, liest nicht mehr und geht gleich drauf los.
Und das Lesen, das kann ich dir sagen, das kannst du in verschiedenen Varianten lesen. Der eine liest da die Emotion raus, der nächste liest eine andere Emotion daraus. Das ist verrückt.
Ja, das ist wirklich verrückt.
Das ist das, was dich wirklich im Innern triggert und antreibt. Und deswegen, es ist bei Textnachrichten und so sehr, sehr viel Interpretationsspielraum.
Ja, das sollte man auch nie machen. Ich habe mal einen tollen Vortrag auf einem Symposium von der Name fällt mir gerade leider nicht ein, aber es war der damalige Vorstandsvorsitzende vom Verein zur Verzögerung der Zeit. Ein älterer Herr, Professor an einer Fakultät in Salzburg war es, glaube ich. Gruppendynamische Prozesse hat er als Fakultät da gehabt. Und er sagte, bei denen in der Fakultät ist es so, dass E-Mails, also der Umgang mit diesen neuen Medien, ob es nun WhatsApp ist oder E-Mail, haben wir ja nicht gelernt, sondern jeder interpretiert das ja so, wie er das für sich meint. Und die haben die Regel zum Beispiel eingeführt, dass schriftlicher Austausch in E-Mails etc. nur dem sachlichen Informationsaustausch dient. Und sobald irgendjemand meint, dort eine Emotion zu erkennen, darf er die sofort löschen und ignorieren. Und es wird, weil sowas kann nur in einem persönlichen Gespräch geklärt werden. Niemals schriftlich.
Wahnsinn.
Schriftlich immer nur Information.
Ja.
Das fand ich echt eine gute Regel. Also.
Das ist wirklich eine tolle Regel, die man sich vielleicht selber tatsächlich, also, dass man die selber auch ein bisschen beherzigt, ne, dass man so emotionsgeladene Sachen einfach immer auf die sachliche Ebene runterbricht.
Also emotionale Geschichten immer Auge in Auge, bei Mimik etc. nicht dreimal lesen können und interpretieren und schriftlich nur sachlich. Ja, verrückt ist auch, dass wir in der nächsten Folge schon unsere letzte Folge haben.
Ja, die Abschlussfolge.
Da werden wir nochmal ein bisschen über die Karriere sprechen. Ich freue mich da sehr drauf.
Ja.
Bis nächste Woche.
Bis nächste Woche.
Ja, schaltet auch wieder ein, wenn ihr Tom Vogt sagen hört.
Alice and Jacobs, Staffel 1. Die Kunst der Manifestation.